Herzlich willkommen bei Menschen im Porträt. Meinen heutigen Gast brauche ich nicht lange vorstellen. Bekannt als erfolgreicher Unternehmer und Society-Löwe. Doch seine Lebensgeschichte, seine aufregende Lebensgeschichte kennen nur die wenigsten. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Herrn Richard Lugner. Herzlich willkommen.
Gerne. Schauen wir, ob es spannend wird.
Sie sind ja geboren 1932.
Richtig.
Was sind so die ersten Kindheitserinnerungen gewesen?
Naja, wenig. Also mit 3 Jahren habe ich so eine dunkle Erinnerung. Da war ich, ist mein Bruder auf die Welt gekommen und da war ich mit meiner Tante in Korčula. Und da kann ich mich erinnern, wie wir aus dem Schiff ausgestiegen sind. Aber das war es schon. Dann mit 5, 6 Jahren gibt es natürlich mehr Erinnerungen.
Was war dann mit 5 und 6? Was sind so die Dinge, an die Sie sich erinnern?
Naja, das war 1938, der Einmarsch von Hitler und die Kriegserklärungen noch von Polen und quasi Frankreich. Das habe ich schon am Rande mitgekriegt.
Das heißt, quasi als Kind den Krieg miterlebt?
Naja, der Krieg war nichts Lustiges. Da musste man die Fenster verdunkeln, wann war man... Wenn ein Licht rausgekommen ist, dann ist die Polizei gekommen und hat einen gestraft.
Ich habe in Ihrer Biografie gelesen, dass Weihnachten 1942 für Sie eine ganz besondere Kindheitserinnerung war.
Das war der Weihnachten, wo ich das letzte Mal meinem Vater gesehen war. Mein Bruder war eher mutterlastig und ich eher vaterlastig. Und er 1942 war er noch in Wien und ich war aber dann im ehemaligen Sudetenland beim Haus meines Großvaters und bin ich dann im Juni angerufen, ist der Briefträger gekommen, ich sagte, ich soll um 6 Uhr am Postamt sein, in Dachau am Hauptplatz und da hat sich mein Vater von mir verabschiedet, telefonisch.
Und ist quasi in den Krieg gezogen?
Ist in den Krieg gezogen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Es ist so, es war, glaube ich, der 14. Februar, war es jetzt nicht, 1944. Und da ist er war Offizier und die sind gefangen genommen worden und hat ihnen allen die Schuhe weggenommen. Und damals war es noch Winter und die mussten 3 Tage 90 Kilometer zurück von der Front gehen. Und da ist er. Ich habe Briefe gefunden vor ein paar Jahren. Meine Mutter hat mir die Briefe in eine Ladel gelegt von 3 Kollegen von ihm in Kurrentschrift. Aber das habe ich in der ersten Folge schon noch gelernt. Also ich konnte es lesen und wie es passiert ist und wie. Und da ist eben gestanden, er ist auf der Tragbare gelegen und hat gesagt, so wenn ich wieder gesund bin, dann sehen wir uns wieder. Und seither ist nichts mehr bekannt.
Aber Weihnachten 1942 haben Sie ein besonderes Erlebnis auch mit Ihrem Vater
ja,
gehabt?
Ja, schon. Wir hatten eine Jagd in Dorfstetten und da haben wir irrsinnig viel Reh geschossen. Da habe ich Bilder noch davon, wie wir dort bei der Balte stehen und fotografiert werden. Und am Heiligen Abend, wir waren, also es ist ja so, die Kirche ist immer am höchsten Punkt des Ortes und wir waren ein bisschen weiter unten, was ich, 500 Meter oder 1 Kilometer mehr nicht. Und wir sind dann auf dem Kirchsteig, wenn man das nennt, im Schnee, der ist so hoch Schnee gewesen, mit meinem Vater und mit meinem Bruder sind wir in die Mitternachtsmeten gegangen. Das kann ich mich noch erinnern.
Sie selbst sind dann ja quasi als Kind quasi aus Wien mit dem letzten Zug hinaus.
Richtig, ja.
Unter Todesangst, was war da damals? Oder?
Nein, es war so, wir hatten einen Garten in Breitenfurt. Ich habe so ein Tagebuch und da war Anfang April, ist die SS-Einheit Sepp Dietrich nach Breitenfurt gekommen. Die sind 3 Stunden lang mit Auto vorgefahren. Und die haben dann, wir sind als Kinder natürlich hingegangen Und da haben wir Lebensschokolade und alles gekriegt. Die haben aus Ungarn alle Lebensmittel mitgebracht und die hätten Wien verteidigen sollen. Das ist Sepp Dietrich. Wir sind dann nach Wien gefahren und dann hat uns ein Bekannter besucht und er hat gesagt, er flüchtet. Und wir haben den am Franz-Josefs-Bahnhof begleitet und ich habe auf der Obern-Donau-Straße gewohnt und da hat man am Augarten-Flakturm gesehen, wie die Geschütze hin und her, bei den Abschüssen hin und her. Und dann war auch schon ein Kriegslärm zu hören, angeblich vom Neusiedler See, aber wo immer das war, weiß ich nicht. Und dann haben mein Bruder und ich so Angst gekriegt. Und dann haben wir gesagt, zu unserer Mutter fahren wir nach Dorfstetten. Und wir sind nach Dorfstetten. Und wir haben alles zusammengepackt in einer halben Stunde, sind am Franz-Josefs-Bahnhof, sind mit dem letzten Zug aus Wien rausgekommen. Hinter uns wurde die Tullner Eisenbahnbrücke gesprengt. Und wir sind dann bis Krems gekommen und dort konnte man nicht weiter. Und da haben wir dann auf dem Fußboden am Bahnhof geschlafen. Gut, das war damals nicht anders. Und Bescheidenheit gibt es heute nicht mehr. Und dann sind wir am nächsten Tag nach Stein zu Fuß marschiert, weil der Tunnel angeblich nicht passierbar war. Und da ist ein ganzer Zug mit Soldaten von der Einheit Sepp Dietrich gewesen und der hätte so in Wien verteidigen und die sind aber mit dem Zug weggefahren, weil sie nicht in russische Gefangenschaft kommen wollten, sondern in amerikanische. Und die sind auch mit Auto gefahren und bis ihnen das Benzin ausgegangen ist, haben sie die Auto stehen lassen sie wollten nur einfach nicht in russische Gefangenschaft geraten. Das kann ich mich erinnern eben. Dann waren wir eben in Dorfstetten, da war das Kriegsende und ich war mit meinem Bruder gerade im Wald und da über der Straße am Bauch ist einer gerannt, der Krieg ist aus. Und mein Bruder und ich sind auch sofort gerannt, der Krieg ist aus, uns hat niemand gehört. Aber sind wir dann zu dem Bauernhof gewesen, wo meine Mutter mitgeholfen hat und wir haben normal auch Tiere gehütet, aber an dem Tag nicht. Und dann sind wir nach einiger Zeit, das Dorfstetten ist 17 Kilometer von der Bahn entfernt und wir sind dann bis Waldhausen, weiß ich, 4-5 Kilometer zu Fuß gegangen. Dort haben wir den ersten Russen gesehen und da haben wir morgens Angst gekriegt und haben, so dass uns nicht sieht, sind wir gegangen. Und dann sind wir irgendwie mit einem Holztransporter nach Bersenbeug gefahren. Und dort war die Fähre nach Ibs hinüber und da musste man einmal 10 Pfennig zahlen. Und damals war alles gratis und die Fähre war bummvoll. Und wir sind dann raus und meine Mutter und noch ein paar Frauen, weiß ich, zwei glaube ich oder drei, haben es mit Hundspeitschen in die Au gejagt. Und wir Kinder sind natürlich hinten nach. Und da sind wir dann bis Melk zu Fuß gegangen durch die Auen mit Angst vor den Russen und so weiter. Und dann sind wir vom Melk bis mit dem Zug gefahren bis St. Pölten. In St. Pölten haben die Russen uns die Lokomotive weggenommen. Dann haben wir 24 Stunden in St. Pölten im Zug gesessen. Und dann haben sie die Lokomotive wieder gebracht und dann sind wir nach Wien gekommen. Und auf der Obern-Donau-Straße war schon eine Kampflinie. Vor unserem Haus waren drei russische Panzerwracks, sind vor dem Haus gestanden.
Das heißt, dann nach Wien zurück. Und wann war dann zum ersten Mal so wirklich bewusst, dass der Vater nicht mehr nach Hause kommt?
Naja, das war mir gar nicht bewusst. Wurden immer, wenn die Gefangenen kamen, wurden im Radio die Namen verlesen. Und das habe ich mir jeden Tag angehört. Aber er war nie dabei. Und das kann ich mich nicht so erinnern. Es sind dann die Frauen von den Leuten, die mit meinem Vater in Russland waren, die waren untereinander in Kontakt. Wir haben sie einmal auch nicht besucht später. Und dann sind die Männer vermutlich zurückgekommen. Und dann haben wir erfahren, dass er eben aber auch nur, also nein, das, dann haben sie uns den Brief geschrieben und diese Briefe hat meine Mutter gelesen. Die waren auch einmal bei uns, aber ich wollte das nicht wissen, ich wollte nicht dabei sein, wie es meinem Vater schlecht gegangen ist, das wollte ich einfach nicht wissen. Und dann habe ich eben vor 4, 5 Jahren, meine Mutter ist schon 1990 gestorben, habe ich mir in einem Kuvert die Brief und die habe ich dann gefunden und da ist dann eben alles drin gestanden. Aber mit Höchstwahrscheinlichkeit grenzenden Sicherheit ist anzunehmen, dass er tot ist. Das wurde für irgendwann für das Jahr 1944 ausgestellt. Dann hat einmal wer gesagt, er ist 1945, hätte er noch gesehen, aber das glaube ich nicht.
Aber 1945 kamen Sie ins Gymnasium dann?
Ich war im Gymnasium schon im Herbst 1944. Ja. Und wir sind dann im Herbst 1944, im Herbst 1943 und im 20. Jänner 1944 sind wir mit der Schule nach Klamm am Semmering verlegt worden. Der Innenminister Blecher war auch mit dabei. Und dort haben wir 3 Lehrer gehabt und die wurden am Vormittag unterrichtet. Da haben wir gehabt, wir waren in 2 Villen untergebracht und in der einen Villen waren 15, 16 Burschen. Wir haben einen Krug Wasser gehabt und ein Lavor aus Porzellan im Vorraum und das hat für alle keine gereicht zum Waschen. Und am Freitag nach dem Mittagessen sind wir immer nach Bayerbach Reichenau ins Tröpfelbad gegangen. Und Nachmittag musste man marschieren und exerzieren und singen. Also auch nach Bayerbach. Singen war, hat irgendwie dazugehört, wenn man marschiert. Ich kann die Lieder zum Teil noch heute. Das Langzeitgedächtnis ist besser als Kurzzeitgedächtnis. Aber jetzt auch nicht mehr gut, aber manche.
Was sind so die prägendsten Erinnerungen an die Nachkriegsjahre?
Naja, da war eigentlich der Aufbruch, der Wiederaufbau, den hat man eigentlich persönlich miterlebt. Ich muss sagen, wie die Bummerin, also Stephansdom war ein großes Ereignis letztlich, und wie die Bummerin, die Neue, nach Wien gekommen ist, bin ich am Franz Josefs Quai gestanden und habe geschaut, wie die Bummerin gebracht wird.
Waren generell die Nachkriegsjahre jetzt dann eine positive Aufbruchszeit?
Absolut positiv, weil es dann immer besser gegangen ist. Ist ja bis 1955 gab es ja noch Lebensmittelkarten. Man konnte ja damals nichts kaufen, sondern man hat gekriegt jeden Tag quasi 1 oder 2 Semmeln und ein Kilo Brot für eine Woche. Und das waren so Markerln und die musste man mitbringen, dass man was kaufen konnte.
Ihre Mutter war ja dann auch mit Gehörlosigkeit?
Ja, die war schwerhörig, ja.
Wann war das oder wann kam das?
Na ja, angeblich bei meiner Geburt schon. Und das ist immer schlimmer geworden. Sie hat immer wieder neue Hörapparate gehabt, aber ich wollte es dann operieren lassen. Und dann sagt, das hat keinen Sinn, sie ist taub und das geht nicht. Es war das Unterhalten mit ihr schwierig, weil man alles aufschreiben musste. Sonst war es gesund an und für sich bis zu ihrem Tod.
Okay. Und dann ging es ja quasi ein paar Jahre später weiter in die Bundesgewerbeschule?
53 bin ich, 48, so 48 oder 47 bin ich in die Bundesgewerbeschule gegangen. Also ich war in Latein schlecht, in Englisch schlecht, in Französisch. Sprachen liegen mir einfach nicht. Und da habe ich in der Schule gelesen, ein Schild, Bundesgewerbeschule, Maschinenbau, Elektrotechnik, Hochbau, Tiefbau. Habe meiner Mutter gesagt, am Abend kannst du dich erkundigen. Und sie hat gesagt, ja, werde ich machen. Nächsten Tag bin ich heimgekommen, bis 5 Uhr hat es kein Wort mit mir geredet. Und dann habe ich gefragt, aber hast du dich erkundigt? Sie sagt, ich habe mich nicht nur erkundigt, ich habe dich schon einschreiben lassen in Hochbau. Und ich war eigentlich unglücklich wegen Hochbau, weil ich habe mir gedacht, Maschinenbau, Elektrotechnik. Aber es war die richtige Entscheidung. Ich war dann immerhin von 1000 Firmen der 25 Größte.
Der erste Job war dann ja, den ersten Job
bei der Baufirma.
Genau, das war ja dann am 15. Juni 1953, war der erste Job
beginnt. Am 13. Juni habe ich maturiert und am 15. habe ich zu arbeiten begonnen.
Was war das
damals? Auf einer Baustelle, wo die eingestellt war mit einem Homosexuellen.
Okay, damals war ja quasi aber die Angst vor Jobverlust auch dann schon da?
Ja, ich war ja nur auf 3 Jahre befristet, auf 3 Monate befristet aufgenommen, über den Sommer. Und dann haben es 3 Leute entlassen und ich war Techniker und ich bin mit dem Chef von der Hochbau gesessen in einem Zimmer. Um 7 Uhr in der Früh hat er mir diktiert in Stenogramm Briefe. Ich habe schreiben müssen, weil noch keine Sekretärin um die Zeit da war. Also ich konnte stenografieren, Maschinen schreiben, zeichnen. Und ich habe mich bemüht, Überstunden habe ich nicht eine einzige gekriegt. Damals war 48-Stunden-Woche, aber jeden Tag 1-2 Stunden länger und am Samstag auch noch 4-5 Stunden. Das war so.
Wow.
Ja, aber ich habe es gern gemacht, weil mich der Job interessiert hat. Und
klar. Wie kam dann der Wechsel zum Mobil Oil?
Naja, das war auch ein Zufall. Nicht? Also bei der Baufirma ist einer zur Shell gegangen, einer zur Esso. Beide haben erzählt, wie gut es ihnen geht. Und ich habe, dann hat die Mobil, die hat damals Soconi Vacuum geheißen, hat eine Ausschreibung gemacht. Ich habe 14,67 brutto gehabt, was ich mich erinnern kann.
Schilling,
ja. Und habe mich beworben. Ich wollte eigentlich gar nicht weggehen. Und dann habe ich gesagt, ich will 1800. Hat er gesagt, na, das geht unmöglich. Aber ich habe dann 1700 gekriegt. Und ich wollte eigentlich gar nicht weg. Es war so, der Assistent vom Direktor von der Operation, der für das zuständig war, hat mich interviewt und hat gefragt, welche Leute ich ihm empfehlen kann. Jetzt habe ich ihm gesagt, den Baurat, den ich bei der Baustelle gehabt habe, wo ich den Gewinn rausgebracht habe. Dann habe ich am Baumeister Tscherfinger, das war der Nachbar, und der Nachfolger von meinem Vater als Rechtsanwalt. Die haben sie angerufen und sie über mich erkundigt, während dem Gespräch. Und dann haben sie gesagt, kennen Sie wem im Haus? Sage ich, ja, den Direktor Gratochwil, weil dessen Wohnung in der Gerlgasse war ich als Bautechniker damit befasst. Und das war's. Und dann habe ich gleich das Dienstauto gekriegt, und weil der Chef nicht Auto fahren konnte. Und ich war dann auch einer, weil früher haben sie Foto gehabt und haben eine Baustelle angerechnet. Und ich habe gesagt, so geht es ja nicht. Und bin auf die Baustelle hingefahren und habe es gemacht. Hauptgebiet war Kärnten, und ich bin faktisch jede Woche nach Kärnten gefahren. Und damals ohne Autobahn 5 Stunden. Und die Gewerbebehörde hat mir, als ich am Montag um 8 eine Verhandlung angesetzt. Oder am Freitagnachmittag, und dann waren wir essen, und dann haben sie noch geschnapst oder weiß ich was. Und ich musste dann heimfahren und bin dann irgendwann um 8 habe ich heimfahren können.
Wie kam dann der Sprung in die Selbstständigkeit?
Naja, ich habe einen Schulkollegen gehabt, der hat damals 5 Häuser gebaut mit der Slavik-Aktion. Und der hat gesagt, willst du zu mir kommen als Mitselbstständiger? Und ich war dafür zuständig für die Sonderwünsche auf den Baustellen. Damals hat man ein Haus ohne Zentralheizung gebaut, eine Wohnung. Da habe ich die Zentralheizung mit einer Therme denen eingerät. Dann war sie in einem Zimmer, waren eine oder 2 Steckdosen. Da habe ich gesagt, beim Schlafzimmer braucht man links und rechts eine Steckdose und beim Wohnzimmer fürs Fernsehen und so weiter. Und das war meine Beschäftigung. Und dann hat er das Geld, aber was eingegangen ist, gleich wieder verwendet. Ja, er, er hat einfach, er war ein tüchtiger Bursch, aber er hat 30% Zinsen gezahlt.
30?
Ja. Und das hat er nicht überlebt. Nicht? Und ich habe dann die Baustellen fertig geführt, bis auf eine. Da war ein Haus weit drinnen, und da musste man Privatstraßen bauen, weiß ich, von 150 Meter oder 200 Metern. Und das war in meiner Rechnung nicht drinnen. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, da müssen sie mehr zahlen, sagen, sie haben einen Vertrag, sage ich, ja gut, dann mache ich es nicht. Und dann haben sie mich nach Jahren zufällig getroffen, sagen sie, wenn wir das mit ihnen gemacht hätten, hätten wir uns viel Geld erspart.
Auf diesem Weg jetzt, diese ersten Jahre, auch dann der Sprung in die Selbstständigkeit, was war denn so der erste prägende Erfolg, an den Sie sich erinnern?
Naja, ich war ein äußerst schüchterner Bursch, ja. Und dann hat mir ein Bekannter, eben, der auch mit meinen Schulkollegen zusammengearbeitet hat, hat gesagt, er hätte eine Baustelle zum Anbieten, Hotel Vienna, da wurden aus drei Zimmern zwei gemacht und aus dem einen Zimmer zwei Badezimmer dazwischen. Nicht? Und kalkulieren konnte ich auch nicht. Aber ich habe ja die Offerte gehabt von den Baufirmen, die wir gebaut haben, und da habe ich halt Zuschläge gemacht, weil ich keinen Aufzug und nichts hatte. Und das auch nicht möglich war. Und dann habe ich ein Angebot angegeben und der ist mit mir hingegangen und ich war schüchtern. Da hat mir nichts reden traut. Und der hat gesagt, ja, das ist der Baumeister, der hat Tankstellen gebaut in Niederösterreich und. Sag, ich bin im Boden versunken und dann haben sie gesagt, wir können es morgen anfangen. Sag ich, nein, übermorgen. Aber ich hatte ja damals das Ganze übernommen, die fünf Baustellen. Ich habe eine Sekretärin und einen Techniker gehabt. Und meine Frau war gerade schwanger, einen Monat vor der Geburt ihres ersten Kindes. Und dann habe ich gesagt, kaufst du ein Lastauto. Und damals waren die Pritschenwagen so blau. Und wie ich habe, ich erzähle es Ihnen halt, wie bei der Mobil war es der Generaldirektor Nordhoff von VW, das war ein legendärer Generaldirektor. Der ist beim ersten Opernball 1956, den ich im Radio gehört habe und nächsten Tag in der Zeitung gelesen habe, mit einem VW-Käfer, mit so einem großen Schütt VW vorgefahren. Und ich wusste, wie er ausschaut, und der ist statt ins Nebenzimmer zum Direktor, in das Zimmer, wo ich mit sechs Kollegen war, reingegangen, und ich habe mich erkannt und ich habe einen VW bestellt gehabt für Mai in Fjordblau. Und dann habe ich meinen Topolino verkauft im Mai und wollte 58 im August zur Weltausstellung nach Brüssel fahren mit dem neuen Auto. Und habe ich der mit ihm begleitet hat, den kannte ich. Sag ich, ich habe ein Auto bestellt und ob ich das haben kann. Hat er gesagt, wenn sie es in Rot nehmen, kriegen sie es morgen haben. Und so ist die Lugner Rot entstanden. Ich habe damals bei VW die kiloweiße Farbe gekauft für alle Autos, um die gleiche Farbe zu haben. Und jetzt haben wir RAL 3011, das ist fast dasselbe wie damals die VW-Farbe. Und dann ist meine Frau, habe ich gesagt, kaufst du einen Lastwagen, gesagt, bitteschön, gleich wenn man erst läuft, sage ich, bitte, eine Baufirma ohne Lastwagen gibt es nicht. Ja. Und dann sagt sie, da gibt es keinen blauen, wie du gemeint hast, da gibt es einen roten. Und dann und das war dann auch ihr Privatfahrzeug.
Das heißt, so entstand das berühmte Lugnerrot damals.
Ja, genau. Ja. Also auf zwei Etappen.
Neben diesem ersten prägenden Erfolg, den Sie kurz erzählt haben, gab es auch so ein Scheitern am Beginn, wo es einmal nicht funktioniert
hat? Also gut, ich habe dann nach dem Hotel Vienna, da habe ich nur zwei Leute gehabt, dann hat ich gesagt, na geben Sie mehr, dann habe ich meinen Bruder ersucht, also, weil ich habe keinen Anschlussauftrag gehabt. Dann habe ich eine Notariatskanzlei gebaut in der Nähe. Und dann habe ich von meinen Kollegen zu Weihnachten einen Auftrag gekriegt, einen Tankstellenkessel in Brunn am Gebirge auszubauen. Und die Anrainer haben gesagt, na, wenn ich dort ein Loch habe, fällt das Haus rein und so weiter. Und die Polizei hat mir das ausgestellt und dann habe ich den Mut gefasst. Ich habe gewusst, dass es einen Paragraph 7 Antrag gibt für den Rechtsanwalt, der mit dem der, mein Kollege zusammengearbeitet hat. Sage ich, geben Sie mir den Auftrag, egal, ich lasse Ihnen alles nach, was Sie wollen, sagt er, Sie haben ihn schon. Und das war das erste Mal, wo ich dann, und da habe ich dann eine Baustelle gehabt in der Belzgasse 8, wo ich länger arbeiten konnte. Und dann habe ich wieder von der Mobila in Langenlöser irgendeine kleine Arbeit gekriegt. Da haben wir dann schon so viel Arbeit gehabt, dass wir einen dritten Maurer aufgenommen haben, der dann 42 Jahre bei mir war.
Sie sprechen jetzt von Ihrer ersten Baufirma, gell?
Von der ersten Baufirma. Das war im ersten Jahr.
Okay.
Also ich habe am 5. Dezember habe ich die erste Baustelle gehabt und im August habe ich schon 9 Leute gehabt. Und ja, und zum Beispiel ein prägendes Ereignis war, ich habe einmal keine Arbeit gehabt, keine. Und am Freitag habe ich gesagt, was machen wir am Montag? Ich weiß noch nicht, was wir machen. Und dann ruft mir ein Schulfreund um 8 Uhr in der Früh und sagt, du kannst irgendwann einmal ein Offert machen, da will einer seine Villa umbauen. Sag ich, du, ich habe eh keine Arbeit, bitte kann ich heute zu ihm kommen? Sagt er, ja, du, ruft er mir auch, du kannst um 11 Uhr kommen. Und ich habe alles genau ausgemessen und so weiter. Und sagt er, wann kann ich mit einem Pferd rechnen? Sag ich, ja, ich muss kalkulieren und schreiben lassen, aber um 2 Uhr kann ich es bringen. Und er hat sich gewundert, was ich für eine Firma bin. Und um 3 bin ich mit dem Auftrag heimgegangen. Das war das Schlimmste.
Wieso das Schlimmste?
Naja, so an der Kippe bin ich nie wieder gestanden.
Aber Ihre erste Baufirma haben Sie ja damals...
Nein, ich habe nur eine Baufirma gehabt.
Ja. Aber die Gründung quasi...
Haben 1962.
Sie, haben Sie finanziert durch einen Aktienverkauf damals? Die Ersparnisse ist ja auflösen
ja,
müssen.
Ja, aber das ist eine lange Geschichte. Ich habe eine Tante gehabt, die hat eine Kohlengroßhandlung gehabt, weil ich auf 3 Monate bepriestet war, habe ich nebenbei den LKW-Führerschein gemacht, dass ich bei meiner Tante als Kohlenchauffeur beginnen kann. Und die hat Aktien verkauft und damals haben die Banken am Samstagvormittag waren die im Betrieb. Und ich war bei der Länderbank und da war der Börsendirektor und der Oberprokurist von der Börse, die war meine Tante gut und da waren tolle Unternehmer dort. Und alle 14 Tage kam der Bundespräsident Scherf. Meine Tante hat die dann immer noch zum Ekeln nach Grinzing eingeladen und da sind wir mit meinem Topolino. Da war zwei sie zusammen mit dem Börsendirektor und dem Oberprokuristen, weil die kein Auto gehabt haben, nach Grinzing gefahren. Und ich habe dem dann gefragt, was hat der Scherf gekauft. Und dasselbe habe ich dann bei einer anderen Bank am Montag in der Früh bestellt und habe es dann am Freitag nach 14 Tagen verkauft. Und da habe ich 50.000 Gehalt gehabt und 100.000 auf der Börse verdient im Jahr.
Schilling damals.
Schilling.
Wow.
Und so habe ich 300.000 Schilling zusammengebracht.
1976 war ein ganz ein besonderes Jahr damals für Sie.
Weiß ich nicht.
Der erste, der große Wurf mit der Moschee.
Ja, das war, ja. Naja, das war auch wieder so eine Geschichte. An einem Samstagnachmittag im Büro, es war neblig und grauslich. Die Arbeit hat mich überhaupt nicht gefreut. Und da hat mir eine Bekannte, die im selben Haus gewohnt hat, wo eben ich eine Wohnung gekauft habe und ein Büro aus den 5 Häusern, die mein Schulkollege gebaut hat. Da hat sie, mein Freund ist bei der saudi-arabischen Botschaft, da will mit ihnen wegen einer Moschee reden. Und mein Glück war, ich habe jedes Jahr, damals habe ich schon 200-300 Leute gehabt, bin ich mit meinen Leuten mit einem Flugzeug nach Afohi gefahren. War in Istanbul und ich war eine Woche vorher mit meiner Sekretärin dort. Und wir haben alle Moscheen auswendig gelernt, dass wenn wir schlechte Führung haben, dass wir das denen erklären können, war dann eh gut. Also das Flugzeug waren 6 Autobus voll Leute. Und dann war ich noch, ich weiß nicht, in Zypern oder irgendwo auf Urlaub und dort gab es auch wieder Moscheen. Und ich habe mit 3 Stunden mit dem geredet und dann habe ich gesagt, na gut, ich traue mich drüber. Und sag, dann gehen wir am Montag zum Botschafter. Und beim Botschafter, und ich habe damals eine Menschenkenntnis gehabt, ich habe gewusst, wer ist ein Gauner, wer ist keiner. Und mit dem Botschafter, da war eine Gesprächsbasis, ein gegenseitiges Vertrauen. Und der hat gesagt, ich baue mit Ihnen die Moschee. Und jetzt habe ich dann den Plan im Kopf, den der gemacht hat, das war von einem berühmten Architekten. Und da war die Mekka-Richtung war um 90 Grad falsch. Ja. Daraufhin hat er gesagt, machen Sie einen neuen Plan. Und dann habe ich das Institut für Eich- und Vermessenwesen, das Österreichisch-Orientalische Institut, die Technische Hochschule Wien, habe ich gefragt um die Mekka-Richtung. Und das hat wieder um 45 Grad gestreut. Und das waren aber nicht, ich habe denen geschrieben, um was es geht. Und ich habe das leider, wem der ein Buch schreiben wollte, mitgegeben und ich habe das nicht mehr. Und dann habe ich mir einen riesigen Globus gekauft und habe das selber gemessen. Und die haben dann gesagt, naja, wir haben es vom Stephansplatz, nur vom Stephansplatz oder von dort ist dieselbe Richtung bis nach Mekka.
Und die Moschee war dann wann fertig?
Ja, 79.
Sie haben einmal die Aussage geprägt, nur Erfolg zählt, das
ja,
Geld kommt automatisch.
Das ist nach wie vor so.
Das ist Ihr Lebensmotto quasi.
Das ist mein, schauen Sie, ich habe 12 Bauleiter gehabt und wenn mir einer irgendwas erzählt hat, warum er das nicht zusammenbringt, sage ich, mich interessiert das nicht. Ich will, dass sie es schaffen und machen. Und meine Bauleiter waren gewinnbeteiligt mit 7% von jeder Baustelle, die sie gemacht haben und die haben damals 40.050 Schilling Gehalt gehabt und wenn einer nicht genauso viel Prämie gekriegt hat wie Gehalt, dann war er eher auf der Abschussliste. Und deswegen habe ich nur gute Bauleiter gehabt.
2003 war dann ein quasi drohender Konkurs?
Ja, das hat mein Sohn hat die Firma ruiniert.
Aber 2008 wurde dann die Baufirma geschlossen?
2008. Ja, also ich habe schon dann aufgehört, aber es waren noch Abrechnungen und dann hat das Finanzamt gehabt, die muss zusperren, sonst. Und warum immer, weiß ich nicht. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich eine neue Baufirma gegründet, aber die nur kaum Leute hat und die nur für mich selber arbeitet.
Wann und wie kam es zur Lugner City?
Ja, das war. Es war auch wieder, es war, ich meine, der Zufall und Glück spielt immer eine Rolle. Das, wenn ich das nicht gehabt hätte, war manches nicht passiert. Genauso wie der Staat oder was. Das Haus da, das da, das dort steht, das war im 18. Jahrhundert rausgeschaut und so nach dem Krieg, wo man die ganzen Zierungen abgehauen hat. Und es wurde mir zum Verkauf angeboten, oder zum Kauf um 18 Millionen Schilling. Und habe ich gesagt, das ist mir zu teuer, das kann ich nicht machen. Ich zahle 15 Millionen und wenn, innerhalb von 2 Tagen. Weil mit der Bank alles geregelt war und das war im Frühjahr. Und dann haben sie niemand anderen gefunden, der es gekauft hat. Und dann hat mich der angerufen, Ende Juli, mein Anwalt, der mit dem Arzt tun hat, sagt, wenn sie es um 15 Millionen kaufen, können sie es gleich haben. Habe in 2 Tagen den Vertrag abgeschlossen. Und dann ruft mir ein Sozialist an und sagt, Herr Lugner, Sie kennen mich nicht, ich bin von der FPÖ, SPÖ. Und rufen Sie den Vizebürgermeister Mayer an. Und ich rufe ihn an und sage, Herr Lugner, du bist der Gauner. Ich wollte mit 3 Siedlungsgenossenschaften das kaufen, aber ich habe Gremien und ich kann nicht innerhalb von 2 Tagen das kaufen, das geht nicht. Sag ich noch, soll man uns einmal treffen? Man sagt, einmal in 20 Minuten bist du da. Und der hat dann mir gesagt, und der hat da gewohnt, seine Tante hat seine Großmutter hat vis-à-vis ein Gemüsegeschäft gehabt und seine Frau ist aus dem Häuserblock. Gut. Und der sagt, na gut, willst du ein Einkaufszentrum bauen, kriegst du EKZ-Bewilligung, alles. Das war die einzige, die ich gekriegt habe, ich will seither erweitern, das gelingt mir nicht. Und dann hat er die Gablinsgassen ausgebaut und er ist immer am Samstag zeitlich in der Früh einkaufen gegangen, aber war ich nicht. Aber wenn ich was wollte, er war ab 7 im Büro zu erreichen, da hat er selber angehoben, weil seine Sekretärin erst um 9 gekommen ist. Und er hat gesagt, das kannst du abschminken oder das gefällt mir. Dann hat er mir angeboten, da wo heute die Bibliothek steht, weil damals ist die Garagenordnung, die Kurzparkzonenordnung, da sagt er, braucht man Parkplätze. Und da sagt er, bau über da, dort wo die Bibliothek steht, drüber eine Garage und sage ich aber ein Stockwerk Einkaufszentrum, sagt er, ja, das geht. Und ich habe den Skiber, der dafür zuständig war, von der Gemeinde Wien anrufen wollen und haben 3 Stunden oder 4 Stunden nicht erreicht. Und dann erreiche ich und sage, ich sehe, der Vizebürgermeister wird ihn anrufen. Sagt er, was ganz wohl war. Na, der hat eine Power gehabt und ein wirtschaftliches Verständnis. Und den kommt kein Beamter mit Schmäh nehmen, der hat einfach also bei mir gewusst, was er will und das hat er durchgesetzt.
Das heißt, Sie haben 1987 quasi das Gebäude gekauft, die Firma Skolnik, ja. Aber dann auch noch die 3 angrenzenden Häuser und die Straße dazu.
Ja, also zuerst habe ich die 3 angrenzenden Häuser gekauft und dann habe ich zum Vizebürgermeister gesagt, verkaufen Sie mir die Straße und sagt er, kein Problem. Weil ich vis-à-vis ein paar Häuser billig gekriegt habe und dann habe ich noch 5, 6 Häuser vis-à-vis gekauft.
Damals gab es auch Herausforderungen, der Boden war irgendwie verseucht, da gab es ja Probleme damals auch.
Das war bei meinem ersten Teil, so 10 Millionen habe ich, das war verseucht nach der Gefahrenklasse 4 und das konnte man nicht nach Gefahrenklasse 3 nur in Österreich entsorgen. Und da habe ich LKW um 51.000 Schilling nach Schönberg in Ostdeutschland sind die gefahren. Zuerst hat mir ein Schiff angeboten, sie fliegen weg, fahren weg. Die hätten es wahrscheinlich in den Donau versenkt. Und dann haben sie mir Offert gesagt und dann waren es 4-mal so teuer und daraufhin habe ich das war dann, ja, dann haben sie mir den Vorschlag gemacht, na dann 1 Kubikmeter Schlechtes mit 10 Kubikmeter Gurten vermischen, dann ist okay, aber das war nicht, da war ich zu umweltfreundlich.
Am 27.09.1990 war dann die Eröffnung der Luga City.
Ja.
Was war das für ein Gefühl damals?
Ja, tolles, da gibt es einen Film noch drüber. Ich meine, war ich einfach stolz und damals hat die Zentrumsleiterin, das Problem ist ja ein Einkaufszentrum. Ich habe ja mehrere Bürohäuser gebaut, weiß ich, 5 oder was, die zum Teil an mir gehört haben und dann verkauft worden sind, eins bei der Scheidung und dann zum Bau der Lugner City. Und ein Bürohaus, das vermietet man, kriegt weniger Miete, aber da braucht man sich um nichts kümmern. Und beim Einkaufszentrum, da müssen sie eine Frequenz erzeugen und der Gegend, da hat man ein Institut gesagt, na, das funktioniert nie, weil es auf der stadteinwärts fragenden Straße liegt und die Leute in der Früh gehen sie nicht einkaufen, aber die Leute kaufen ja tagsüber auch ein. Also wir haben wirklich eine der besten Frequenzen von Wien, weil das Donauzentrum wird es auch so haben. Aber wir haben 4 Straßenbahnen, 6, 9, 18, 49. Die U6, die Spuck, die fährt in 3 Minuten Intervall, aber in jeder Richtung und alle 1,5 Minuten spucken sie je nach Tageszeit Leute aus, die zu mir kommen.
Als Unternehmer jetzt sehr erfolgreich gewesen, Richard Lugner als Chef von Mitarbeitern. Was ist Ihnen wichtig bei Mitarbeitern?
Ich bin einer, der alle Mitarbeiter langfristig hat. Der Zentrumsleiter ist 25 Jahre da, die Buchhalterin auch sowohl. Und die andere war auch 30 Jahre vorher, die ist in Pension gegangen.
Die meisten Menschen kennen jetzt die vielen Gesichter des Richard Lugner, Unternehmer, Opernball, TV-Auftritte. Was reizt Sie quasi an dieser Vielfältigkeit so?
Ja, schauen Sie, Opernball ist genauso durch Zufall entstanden. Wobei, der jetzige Operndirektor ist nett zu mir, aber die Vorherigen haben ja alle nicht wollen, weil ich habe die Zeitungen dominiert und die Sandler haben sich gegen mich aufgewehrt, weil damals gab es ja immer Demonstrationen und die haben Häuser besetzt vorher. Und das ist durch die Berichterstattung über mich vor dem Opernball ist das weg. Und die haben sich beschwert, dass ich ihnen das zerstöre. Und dann bin ich einmal mit der Jacqueline Bisset, gibt es eine lange Geschichte. Da ist der Haider an die Macht gekommen und der hat zum Mitterrand gesagt, Westentaschen Napoleon. Ja. Und ich habe die Jacqueline Bisset, die Catherine Deneuve, einen Vertrag 2 Tage später abgesagt. Claudia Cardinale wieder 2 Tage später abgesagt. Da habe ich gesagt, mir reicht es jetzt mit französischen Stars und habe den Polen angerufen und wollte die andere haben, diese schwarzhaarige, die was Marmelade-Videos da hat. Und da sagt er, die kann ich nicht. Und dann hat er mir die Nadel empfohlen. Nicht? Und dann habe ich die halt genommen und inzwischen hat war meine Agentur, weil es das Geld in der davor gerannt war, haben sie mit der Jacqueline Bisset einen Vertrag geschlossen. Und die Jacqueline Bisset fährt am Flughafen und hat einen jüdischen Manager und ist am Flughafen und ruft der Manager an, du kannst in das Naziland nicht fahren, hat es umgedreht und ist weggefahren, wieder zusammengefahren. Und dann hat meine Agentur ihr Dampf gemacht. Und dann hat mich irgendwer angerufen, war am 6 Uhr auf die Nacht oder 7 Uhr, war ich zu Hause und hatte keinen Gast. Und also ich habe die Nadel gehabt, ja, weiß man nicht. Und ruft mir einer an, sagt er, die Jacqueline Bisset ist in die Swissair eingestiegen nach Zürich. Gut, habe ich in Wien bei der Swissair angerufen, sage ich, ich weiß, ich darf mir nicht sagen, welchen Passagiere an Bord sind, sagt sie, Herr Lugner, ich kenne Ihre Stimme und ich kenne Ihre Probleme, sie ist an Bord. Sagt sie, aber rufen Sie in Zürich an, die können Ihnen mehr sagen, ich rufe in Zürich an, die waren schon informiert, sagt, grüezi Herr Lugner, und sage ich, ist die Jacqueline Bisset an Bord, sagt sie, ja, und sage ich, können, und kommt das Flugzeug pünktlich? Sagt sie, nein, wir haben 45 Minuten Verzögerung. Sage ich, können Sie nicht schauen, dass wir schneller fliegen? Sagt sie, ich werde mein Möglichstes versuchen und rufen Sie mir um 6 in der Früh an. Um 6 in der Früh ruft sie mir an, sagt sie, ich habe nur mehr 20 Minuten Verzögerung und ich darf die Maschine von Zürich nach Wien um 1 Stunde verzögern. Und dann sind die Nadel und die Nadel ist eine Stunde früher angekommen und die Jacqueline Bisset und meine Frau wollte gehen. Jetzt habe ich dann einen freien Tag, der hat mir einen freien Tag gerufen und gesagt, kannst du mir ein Autogramm besuchen? Sag ich, pass auf, geh mit, weil Ich hab nicht drei Arme und der war happy.
Viele Medien begrenzen ja leider die Erfolgsgeschichte Richard Lugner oft auf Opernball und Privatleben. Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich habe es inzwischen aufgegeben, mich aufzuregen, weil ich habe einmal ich hab eine Tochter mit einer Schauspielerin, mit einer Sonja Janin, die war bei der Löwinger Bühne und dann in Kammerspiele und Josefstadt. Und die war in Wien und da hat der Schließer was geschrieben, was mir nicht gepasst hat. Und da habe ich ihn angerufen, ob er das nicht ändern kann. Und daraufhin hat er mit mir nichts mehr geredet.
Ich meine, 1997 war ein spannendes Jahr dann, die Kandidatur zur Bundespräsidentenwahl. Wie kam das damals zustande?
Naja, das war ein bekannter Journalist, der Herr Scheidel von der Presse. Der war irgendwo habe ich mit dem geredet und sagt, wollen Sie nicht zum Bundespräsidenten? Wie es genau war, weiß ich nicht. Dann habe ich gesagt, naja, wo ja dritte an. Und weil ich habe die Baufirma meinen Söhnen übergeben wollen, habe ich gesagt, gut, dann habe ich nichts zu tun. Und dann hat er das seinen Chefredakteur gesagt, er hat gesagt, das schreibe ich in ein paar Tagen. Und der Chefredakteur hat gesagt, das schreiben wir sofort morgen. Und das war am 13. August 1979 in der Presse. Und ich war dann am Neustifter Kirtag und da haben mich schon alle angeredet. Und ich bin dann faktisch Montag bis Mittwoch bin ich die Bundesländer gefahren, in alle Bezirkshauptstädte war ich zweimal, habe überall gewusst, wo es ein Restaurant gibt, wo es ein Klo gibt.
Gibt es in Ihrer persönlichen Erfolgsgeschichte, aus Ihren Erfahrungen, so einen wichtigsten Erfolgstipp für junge Menschen, die auch erfolgreich werden wollen?
Ja, schon. Ich meine, man muss viel arbeiten, ist gar keine Frage. Man braucht auch eine gewisse Ausbildung in jedem Beruf. Ich habe eine Bauausbildung genossen. Ich war 3 Jahre bei einer Baufirma und ich war bei der Mobil. Und dort habe ich umgehend gelernt mit der Werbung, weil die Mobil war extrem hart, was Werbung betroffen hat. Und wenn da irgendwas nicht passt hat, hat es einen Pfiff aus Amerika gegeben. Und da habe ich auch gelernt, was Werbung ist. Also ich habe rote Lastauto mit weißer Schrift Lugner drauf gehabt. Und ich habe sonst nichts draufgeschrieben, weil ich gesagt habe, weil ich für den Palmer so viel gebaut und der hat einmal meine Autostehe gesehen vor meiner Wohnung. Und das war irgendwie in einem Fernsehfilm, sagt er, hat er mir angerufen, sagt er, so ich grün mit goldener Schrift und sie rot mit weißer Schrift, das ist das Erfolgserlebnis.
Gibt es all diesen vielen Erinnerungen, die Sie jetzt auch erzählt haben oder die in Ihrem Leben, an die Sie sich erinnern, so quasi auch einen, so magische Momente, wo Sie sagen, das waren so Gänsehautmomente in meiner Laufbahn?
Naja, ich weiß ja, es gibt die Probleme, die Momente, wo ich Probleme hatte. Das war nicht einfach, das war der Konkurs von der Baufirma fast, ein Privatkonkurs. Und ich hatte dann später keine Probleme. Wir hatten 12 Bauleiter und jede Woche sind 3, 4, 5 Baustellen fertig worden, weil ich habe keine großen Baustellen gemacht. Ich habe nur anspruchsvolle kleine Baustellen gehabt. Ich war Marktführer von allen Baufirmen im Tankstellenbau und ich war Marktführer von der Anzahl der Baustellen im ersten Bezirk. Das war ich unangefochten an der Spitze. Und wir haben jede Woche auch 5, 6 Aufträge reingekriegt und wenn ich zu wenig reingekriegt habe, dann haben wir die Leute verteilt, sind noch schneller fertig geworden, die Kunden waren glücklich. Und ich habe natürlich auch ungefähr 20 Baufirmen aufgekauft. Ich hätte sogar die kaufen können, wo ich beschäftigt war, aber das wollte ich nicht. Lass mich, dass ich der Chef von meinen Chefs bin.
Gibt es eine wichtigste Botschaft an Ihre Kinder? Was sagen unsere Enkelkinder, das wäre die wichtigste Botschaft?
Es wäre schön, wenn meine Kinder das fortsetzen würden, was ich habe. Jetzt ist der eine, hat die Baufirma ruiniert, der andere Tochter lebt in Amerika. Und jetzt habe ich bin 90, mein ältester Sohn ist 60 und meine Tochter wird heuer 30. Und die beiden sollten das dann weiterführen, die Lugner City. Aber der ist halt 60, also und meiner Tochter fehlt halt, dass die hat einen Freund gehabt, der hat, dass sie daheim sitzt. Und ich habe sie an und für sich eingeschult und sie war sehr aufnahmefähig, aber dann habe ich sie zur Kinochefin gemacht und gleich als Chef eingesetzt werden, ist ein Problem. Also, aber sie hat jetzt einen Freund, der sehr geeignet ist, in die Fußstapfen zu treten.
Das waren jetzt unheimlich viele Erzählungen, Erfolge, Erinnerungen an ihr Leben. Wenn jetzt in 100 Jahren in der Zukunft ein junger Mensch fragt, wer war der Richard Lugner, was hat ihn ausgezeichnet, was sollte man dann einem jungen Menschen antworten?
Also nach 100 Jahren wird sich kaum mehr erinnern. Vielleicht gibt es in 100 Jahren noch die Lugner City, aber das ist so wie Gerngross und Herzmanski. Die Häuser kennt man und das gab einen Eigentümer, aber in 100 Jahren erinnert sich kein Mensch an mich. Das war vermessen, wann ich glaube, dass man das nach 100 Jahren sich noch an mich erinnert.